SRF 3.
Was hat die Chefin der russischen Anti-Doping-Agentur zu New York Times gesagt und was hat sie gemeint? Russland dementiert die angebliche Doping-Verschwörung. Wann wird Mossul vom IS befreit? Der Augenschein von NZZ-Korrespondentin Inga Rock.
Man geht davon aus, dass immer noch Tausende von IS-Extremisten sich in der Stadt verschanzt haben und bis zum Letzten kämpfen wollen.
Wann kommt es zum ersten Crash mit einem Passagierflugzeug? Drohnen werden in der Schweiz immer mehr zur Gefahr. Das Wetter, morgen wird es außerhalb des Nebels sonnig. Info 3 mit Daniel Hofer. Was gilt jetzt? Am Morgen hieß es in der New York Times, die russischen Behörden hätten zugegeben, dass es in Russland organisiertes Doping gegeben habe. Das Dementi aus Moskau kam wenige Stunden später. Aus Moskau David Nauer.
Es hat nach einer ziemlichen Kehrtwende getönt. Die Chefin der russischen Anti-Doping-Agentur habe zugegeben, dass es in Russland eine institutionelle Verschwörung gab, meldete die New York Times. Ziel dieser Verschwörung sei es gewesen, unter anderem mit Hilfe des Geheimdienstes FSB russische Sportler so fit zu spritzen, dass sie an Olympischen Spielen Medaillen holen. Die Meldung kam überraschend, denn bisher haben russische Funktionäre und Politiker stets bestritten, dass in Russland organisiert gedopt wurde. Die Berichte der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA wurden allesamt als politische Attacke auf ein wiedererstarktes Russland diskreditiert. Nun scheint es, dass Moskau bei seiner Darstellung bleibt. Die russische Anti-Doping-Agentur verlangte am Nachmittag eine Gegendarstellung von der New York Times. Ihre Worte seien aus dem Kontext gerissen worden, erklärte Agenturchefin Anna Antseljowitsch. Schon gar nicht habe sie gesagt, in Russland habe es eine institutionelle Dopingverschwörung gegeben. Das heutige Hin und Her ist eine weitere Drehung im traurigen russischen Dopingdrama. Fest steht, dass die internationale Anti-Doping-Kommission massive Vorwürfe gegen Russland erhebt und diese auch gut belegen kann. Die Rede ist von staatlich organisiertem Doping. Russland hat die Anschuldigungen stets abgestritten, gleichzeitig aber Besserung gelobt. Es ist eine hybride, eine zweigeleisige Verteidigungstaktik. Für den Kreml steht einiges auf dem Spiel. Er hat Milliarden investiert in Großanlässe wie die Olympischen Spiele von 2014. Sie sollen unterstreichen, dass Russland wieder eine Sportgroßmacht ist. Doch stattdessen steht Russland nun als Betrügernation da, der es nicht um fairen Sportgeist geht, sondern nur um den Sieg. Einen richtigen Umgang mit diesem Image-Desaster hat der Kreml bis heute nicht gefunden. Das wird auch schwierig, denn mutmaßlich sind höchste Kreise in das russische Dopingsystem involviert, bis hin zum ehemaligen Sportminister, der statt abgesetzt von Putin sogar noch befördert wurde. Da wurde viel Vertrauen zerstört. Der heutige Tag hat ebenfalls nicht viel dazu beigetragen, um die russische Glaubwürdigkeit zu stärken. Die Dopingvorwürfe gegen Russland bleiben im Raum und haben durch den Artikel in der New York Times zusätzliches Gewicht erhalten. Moskau fällt dazu nur eines ein: Es dementiert.
Im Misox ist die Autobahn A13 vor wenigen Minuten wieder für den Verkehr geöffnet worden. Sie war wegen des Waldbrandes seit gestern Abend zwischen Mesocco und Lostallo gesperrt. Thomas Fuchs.
Die Feuerwehrleute und die kantonalen Behörden richten sich aber weiter auf einen langen Einsatz ein. Die Helikopter können nun wegen der Dunkelheit nicht mehr fliegen. Der Wind weht nach wie vor stark. Die Einsatzleitung befürchtet, dass sich das Feuer vor allem weiter oben am Hang über Nacht wieder ausbreiten könnte. Unter Kontrolle ist derweil der Waldbrand in der Leventina, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilt. Der Brandort werde noch von einem Dutzend Feuerwehrleuten überwacht. Drohnen stellen eine zunehmende Gefahr für die Luftfahrt dar. Davor warnt die SUST, die Untersuchungsstelle für Flugunfälle in der Schweiz. Im Sommer sei es über Basel beinahe zu einer Kollision zwischen einem Passagierflugzeug und einem unbemannten Fluggerät gekommen. Es sei nur noch eine Frage der Zeit bis zum ersten Zusammenprall. Wichtig ist laut der SUST, die Sichtbarkeit der Drohnen zu verbessern. Diskutiert werde die Pflicht, Drohnen mit Warnsendern auszustatten. Cyberkriminelle haben die Systeme der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, gehackt. Man habe den Angriff Anfang November festgestellt, sagte eine Sprecherin der OSZE in Wien. Das Netz der OSZE habe aber weiter funktioniert und inzwischen sei die Gefahr gebannt. Wer hinter der Attacke stecke, habe man nicht feststellen können. In Bangladesch sind rund 1500 Angestellte von Textilfabriken entlassen worden, weil sie sich an Streiks um höhere Löhne beteiligt hatten. Laut der Polizei wurden 22 Personen als Unruhestifter festgenommen. Die Gewerkschaften fordern, dass der Mindestlohn der Textilangestellten von umgerechnet 67 auf rund 200 Dollar pro Monat erhöht wird. Textilien machen in Bangladesch rund 4/5 der Exporte aus. Im westafrikanischen Nigeria hat die Regierung 50.000 sogenannte Geisterbeamte von der Lohnliste gestrichen. Laut einem Regierungssprecher können so künftig umgerechnet mehr als 600 Millionen Franken gespart werden. Die Löhne der gar nicht existierenden Beamten flossen demnach in dunkle Kanäle. Betroffen waren mehrere Ministerien. Nigeria gilt als hochgradig korrupt. Zum Skisport. Die Amerikanerin Michaela Schifrin hat auch den zweiten Weltcup-Riesenslalom in Semmering in Österreich gewonnen. Lara Gut kam als beste Schweizerin auf den 6. Rang. Und die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market liegt bei 8.251 Punkten, minus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 0,710 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,300.
Info 3 Abend.
Bis Ende Jahr ist Mosul frei, bis Ende Jahr ist der islamische Staat aus Mosul vertrieben. Das versprach der irakische Regierungschef Haider al-Abadi Mitte Oktober, als die Offensive der Regierungstruppen und ihrer Verbündeten losging. Aber die Millionenstadt ist noch immer nicht befreit. Der IS besetzt noch immer Teile Mossuls. Die Journalistin Inga Rock konnte kürzlich einen Augenschein in Mosul nehmen. Ich habe sie gefragt, weshalb die Offensive der Armee in Stocken geraten sei.
Der Widerstand der IS-Extremisten ist sehr viel stärker, als die Regierung das erwartet hat. Das ist eines der Probleme und ein anderes, dass sehr, sehr viele Zivilisten in der Stadt leben, auf die die Regierung bzw. die Truppen Rücksicht nehmen müssen.
Sie waren kürzlich in Mosul, begleiteten die irakische Armee. Was können Sie über das Schicksal der dortigen Zivilbevölkerung sagen?
Also alle Menschen, mit denen wir gesprochen haben, haben sich zum einen über die Angriffe des IS beklagt. Sie leiden darunter, sie werden ja gezielt angegriffen, und über die Versorgungslage, dass es keinen Strom in der Stadt gibt, dass die Wasserversorgung weitgehend zusammengebrochen ist und auch, dass Lebensmittel knapp werden.
Die irakische Armee verzeichnet offenbar große Verluste bei der Offensive auf Mosul. Wie steht es denn um die Kampfmoral?
Ja, ich würde sagen, die Kampfmoral ist nicht gebrochen, aber diese hohen Verluste setzen den Truppen zu. Sie haben auch hohe Verluste, was Gerätschaft betrifft. Deshalb haben sie eine Pause angelegt, heißt es von offizieller Seite, um die Position neu aufzustellen und auch um den Nachschub zu garantieren.
Was weiß man über die aktuelle Stärke des IS in Mosul?
Da gibt es unterschiedliche Angaben, aber man geht davon aus, dass immer noch Tausende von IS-Extremisten sich in der Stadt verschanzt haben und bis zum Letzten kämpfen wollen.
Die Offensive ist, wie gesagt, in Stocken geraten. Kann die Stadt überhaupt eingenommen werden?
Also es gehen alle Militärexperten davon aus, dass am Ende Mosul eingenommen wird. Die Frage ist nur, wie lange es dauern wird. Und da hat sich eine gewisse Ernüchterung eingestellt. Also auch die Regierung geht inzwischen davon aus, dass der Kampf noch Monate dauern kann.
Information von NZZ-Korrespondentin Inga Rock.
Info 3 Abend.
Im Moment ist sie wieder im Gang, die Rabattschlacht nach Weihnachten. Unverschämt gute Preise locken, und diese Suche nach dem besten Preis, auch im Internet, ist schlecht für die Detailhändler. Die Umsätze sinken bereits das zweite Jahr hintereinander. Doch nicht nur die Kundinnen und Kunden sind der Grund, zum Teil sind die Läden selber schuld, wenn sie nur noch wenig verdienen. Ivan Liber.
Die Zahlen sind ernüchternd. Dieses und letztes Jahr sind die Umsätze im Schweizer Detailhandel jeweils um rund 2% gesunken. Und das, obschon die Bevölkerung gewachsen ist. Thomas Hochreutner, Detailhandelsexperte beim Marktforschungsinstitut GfK Schweiz, hat eine einfache Erklärung.
Wir haben gesättigte Märkte, wir haben wenig Innovationen. Es gibt da nicht sehr viel Neues, was die Schweizer noch kaufen könnten.
Und wenn sie was kaufen, dann nicht selten im Ausland. Rund 10 Milliarden Franken fließen dieses Jahr ins Ausland. Zum Vergleich, im Inland summieren sich die Detailhandelsumsätze auf 94 Milliarden. Eine andere Frage ist, was die Händler unter dem Strich überhaupt noch verdienen. Um Kunden in die Läden zu holen, locken nämlich viele fast schon verzweifelt mit Rabatten.
Wir haben heute praktisch das ganze Jahr ausverkauft. Die Leute gewöhnen sich an solche Sachen. Die Leute kaufen dann nicht mehr zu Normalpreisen ein.
Eine fatale Abwärtsspirale. Und so geht manches Geschäft Konkurs. Bekannte Marken verschwinden, etwa die Kleiderkette Charles Vögele oder der Schuhhändler Bata. Allerdings, so schmerzhaft das für die Angestellten ist, außergewöhnlich ist das nicht, wie Detailhandelsexperte Hochreutner sagt.
Wir hatten früher eine ABM, eine EPA, ein PicPay, ein Kleiderfrei und. Also viele, viele Geschäfte, die sind alle eingegangen. Aber auf der anderen Seite habe ich mal eine Liste gemacht und seit 2010 sind mehr als 100 neue Händler in die Schweiz gekommen, teilweise Schweizer, teilweise Ausländer. Also das ist einfach der Prozess im Schweizer Handel.
Und wer nicht untergehen will, muss innovativ bleiben. Heute heißt das insbesondere, den Online-Vertrieb nicht gleichgültig anderen Anbietern überlassen, sondern ins eigene Geschäftskonzept einpassen. Denn stationäre Läden und Internetplattformen müssen sich nicht zwingend gegenseitig konkurrenzieren.
Man will sich online informieren, man kauft vielleicht online, aber man holt es im Laden ab, man bringt es im Laden wieder zurück und so weiter. Also diese Formen vermischen sich immer mehr.
Was auch Vorteile bringt. So können Händler dank ihres Online-Angebots die Ladenflächen verringern und Geld sparen. Thomas Hochreutner vom Marktforschungsinstitut GfK Schweiz verweist auf Decathlon. Der große französische Sportartikelhändler hat den Trend erkannt und verkleinert seine Filialen radikal.
Er hat meistens 15.000 Quadratmeter Verkaufsfläche und er macht jetzt neue Läden auf nur noch mit 200 Quadratmeter. Da hat er nur noch die Liederprodukte, aber man kann dann im Laden auch online bestellen und auch da noch abholen. Solche neue Formen werden kommen. Da ist einiges in Bewegung.
Wer angesichts dieses rasanten Umbruchs im Detailhandel stehen bleibt, darf sich dann auch nicht wundern, wenn die Kundschaft lieber anderswo einkauft.
Info 3, das Nachrichtenmagazin von Schweizer Radio SRF. Heute Nachmittag verantwortlich Pascal Schmitz und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.